Yes, auch nochmal von mir einen schönen guten Morgen. Liebe Gemeinde, ich bitte um Nachsicht. Ich habe jetzt eine undankbare Aufgabe, ein wenig. Jetzt hatten wir so eine starke Lobpreiszeit. Jetzt war so ein hochemotionaler Moment mit diesem Ehepaar, das wirklich so viele eindrucksvolle Dinge hier geleistet hat und wirklich viel vollbracht hat. Und jetzt müsst ihr zum Schluss mit mir noch ein Stück weit vorlieb nehmen. Der Spannungsbogen, der war jetzt schon so maximal hoch, so tief emotional. Ich hoffe, ich kann jetzt noch einigermaßen dort anschließen durch die Gnade Gottes. Aber es geht ja heute auch nicht um mich, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes hoch erhoben wird. Und ich glaube, das Wort Gottes hat immer das Potenzial, unsere Erwartungen bei weitem zu übertreffen. Amen. Amen. Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Erntedankfest, genau. Heute ist Erntedankfest. Leider nimmt man das jetzt bei uns gar nicht so wahr. Ich habe mir das auf die Fahne geschrieben. Nächstes Jahr wird jeder, der hier reinkommt, auf jeden Fall wissen, welcher Tag ist. Erntedankfest. Ich bin ja nicht groß geworden in einem Kontext, in dem lebendige Gottesbeziehung gelebt worden ist. Ja, ich bin kirchlich, religiös, kulturell, gewohnheitsmäßig geprägt worden. Aber das Erntedankfest ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die bei mir hängen geblieben sind. Ich bin hier in Neuwied im Kindergarten gewesen und damals durfte man im Kindergarten noch einigermaßen so den Glauben nach außen transportieren. Und dann ist das so gang und gäbe gewesen, dass wir alle Feiertage irgendwie in die Gemeinde oder in die Kirche gegangen sind. Damals war es ja keine Gemeinde. Und dann sind wir in die Kirche gegangen am Erntedankfest und ich werde diesen Anblick nicht vergessen, dass dann da alles mit Obst und Getreide vollgestellt war. Und das war für mich so ein eindrucksvoller Ort und das hat mich echt in meinem Herzen irgendwie bewegt. Und die Art und Weise, wie dieser Tag auch wahrgenommen worden ist in dem Kontext, die hat mich berührt. Diese authentische Dankbarkeit. Und deswegen war es mehr als naheliegend, dass heute das Thema der Predigt Dankbarkeit ist. Und ich glaube, wir haben alle schon ganz, ganz viele Predigten über Dankbarkeit gehört. Aber Dankbarkeit ist ein Thema, das immer präsent sein wird und immer eine Kraft haben wird. Und ja, der liebe Markus Schwind, der ist ja hier irgendwo oder ist gerade raus, glaube ich schon sagen kann. Und der hat mir am Anfang der Woche, wo ist er? Da sitzt er, hat sich versteckt. Hat mir am Anfang der Woche, hat er mir eine Sprachnachricht geschickt. Er wusste, dass ich predige und sagt, mir gibt er mir einen Eindruck weiter, Tom, es wird was sein, was in deinem Herzen ist und das liegt dir schon so wie auf der Zunge, so sinngemäß. Ne? Und hat er mir eine total liebe Sprachnachricht geschickt. By the way, wenn ihr etwas über Menschen denkt oder Eindrücke für Menschen habt, schickt sie weiter. Das macht echt was. Das verändert was. Und manchmal müssen wir mutig sein, diese Dinge zu teilen. Und es hat in meinem Herzen was bewegt, hat mich ermutigt für die Predigt. Heute Morgen auch von deiner Schwester angesprochen worden. Ermutigung macht etwas mit uns. Und manchmal sind wir so ein bisschen knauserig damit, weil wir denken, wir wollen den anderen nicht nerven oder das hat er vielleicht schon gehört. Schickt ruhig mal Ermutigung weiter. Und wenn es nur ist, ich hab dich lieb, lieber Bruder, liebe Schwester. Mach das ruhig. Ermutigt Menschen. Das sage ich mir zuallererst. Thema Dankbarkeit. Ich hatte diese Woche eine Kurzdokumentation gesehen. Und die habe ich schon mal anderweitig diese Woche geteilt. Vielleicht ist der ein oder die andere hier in dem Raum, die es jetzt nicht zum ersten Mal hören. Ich habe einen Bericht gesehen über die gefährlichsten Schulwege der Welt. Und das klingt jetzt so, ich weiß nicht, wer das kennt, ne? Meine Oma, die dann 12 Kilometer durch den Wald gelaufen ist und Bären, ne? die Russlandsdeutschen kennen da diese Geschichten. Die Oma meiner Frau ist ja wirklich so zur Schule gegangen, die ist über Kilometer weit zur Schule gegangen. Diese Schulwege, die waren noch viel extremer. Das sind Schulwege im Dschungel, in denen wirklich über Kilometer hinweg Kinder im Kleinkindalter durch den Dschungel müssen, wo Schlangen sind, wilde Tiere sind, wo Absturzgefahr ist. Ein Junge, der ist mit einem Kanu durch Flüsse durch über das offene Meer zur Schule hin. Und das hat mich sowas von getroffen. Die Kids sind los, so kleine Stöpsel, und die wackeln los und wissen, das könnte jetzt das letzte Mal sein, dass ich diesen Weg gehe, über Kilometer hinweg, um in die Schule zu kommen. Also es gibt Erwachsene, denen weiß man, oder es gibt Situationen, in denen wissen Erwachsene, es wird jetzt ernst und es ist Leben und Tod. So, wenn Menschen in den Krieg ziehen müssen oder so, ja. Aber wenn man diesen Blick mal bei einem Kind gesehen hat, das macht was mit einem. Die Kinder waren ready. Die waren ready to go. Und das in einem Alter, in dem wir hier, Gott sei Dank, uns noch nie über diese Dinge Gedanken gemacht haben. Und diese Kinder gehen, ziehen sich an und verabschieden ihre Eltern. Und ihre Eltern wissen es genauso wie ihre Kinder. Und ihre Eltern gucken ihren Kindern in die Augen, im Kleinkindalter teilweise, und verabschieden sich von ihren Kindern mit dem Gedanken, dass die Kinder auf dem Weg in die Schule sterben könnten. Jeden Tag den brutalsten Schulweg. Dafür würden wir, wenn wir diese Dschungelreise machen würden, wahrscheinlich ein paar Monate Bootcamp, irgend so ein Guide für 5000 Euro und die beste Ausrüstung mit Gegengift für Schlangen. Das machen die in kurzer Hose, Schlappen und T-Shirt. Jeden Tag. Und auf der anderen Seite habe ich in mein Leben geschaut. Wie war ich denn in der Schule? Ich wurde mit einem Bus kurz vor der Haustür abgeholt. Die Busfahrkarte haben meine Eltern mir bezahlt. Ich hatte jedes Jahr neue Schulbücher. Nägelnagelneue Schulbücher. Manchmal haben meine Eltern mir die auch so auf dem Bücherbasar Gebrauch gekauft, aber dann waren die in einem Zustand, dass sie wie neu waren. Hatte Stifte, hatte Hefte. Ich hatte so einen Lamy-Füller. Ich hatte die besten Voraussetzungen. Meine Eltern, die mussten mich in die Schule prügeln. Also das haben die, ne, das ist übertragene Sinn, ihr versteht, was ich meine, ja. Wisst ihr, was das für ein Krampf war, was das für ein Kampf war über Jahre hinweg? Manchmal wurde ich von meinen Eltern in die Schule gefahren. Da bin ich aus dem Bett rausgefallen, hab von meiner Mama Frühstück gemacht bekommen und wurde dann am Händchen vor die Schultür gefahren. Und es war ein Krampf für mich. Und mich hat das so getroffen in diesem Moment. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das, was Menschen dazu bewegt, oberkörperfrei, auch wieder in Bildersprache, durch Scherben zu kriechen, um ein Ziel zu erreichen? Und was bewegt Menschen auf der anderen Seite dazu, so jemand wie mir, hier in Mitteleuropa, dem es so gut geht, mit dem goldenen Löffel in dem Mund, die Geschenke, die man bekommt, die man schon fast aufgedrängt bekommt, und nichts daraus zu machen. Wie entsteht dieses Delta? Was bewegt Menschen dazu, auf der einen Seite über alles hinauszuwachsen, was Menschen für möglich halten, über jede Grenze hinweg? Und die Bibel ist voll von diesen Menschen. Die Bibel ist gerappelt voll von diesen Menschen. Und was bewegt Menschen auf der anderen Seite dazu, trotz besten Voraussetzungen nichts zu machen? Im schlimmsten Falle sogar noch depressiv darüber zu werden, dass es denen zu gut geht. Und es ist für mich eine Kerneigenschaft. Es ist Dankbarkeit. Wenn wir Dankbarkeit im Leben haben, sind wir zu allem bereit. Da sind wir bereit, alles auszuhalten, alles durchzustehen, bis zum Ende zu kämpfen. Aber fehlt uns die Dankbarkeit in unserem Leben, dann kann es sein, dass die größten Geschenke in unserem Leben zur Last werden. Wenn ich Dankbarkeit für meinen Partner habe, dann bin ich dazu bereit, jede Krise in der Ehe durchzustehen. Dann bin ich dazu bereit, am Ball zu bleiben. Fehlt mir die Dankbarkeit, kann ich die beste Frau, den besten Mann der Welt haben. Und ich werde es aus nichtigen Gründen hinwerfen. Dankbarkeit ist das, was in unserem Leben wirklich etwas freisetzt. Nichts umsonst ist es so, dass Gott diese Art und Weise des Lobpreises, des Lebensstils, der Dankbarkeit immer wieder so stark thematisiert und priorisiert in unserem Leben. Ohne Dankbarkeit ist alles nichts. Und wer, wenn nicht wir als Christen, hat allen Grund dazu, dankbar zu sein. Allein schon das Fundament unseres Lebens ist reine Dankbarkeit. Uns wurde das Leben geschenkt. Das Fundament unserer Errettung sollte reichen für reine Dankbarkeit bis zum Lebensende. Jesus Christus kam auf diese Welt unschuldig, hat den Himmel, die Herrlichkeit des Himmels verlassen, den besten Ort der Welt, ist gekommen auf diese Erde, auf einen Ort, von dem wir alle wissen, dass es kein schöner Ort ist, auf dem Kriege passieren, auf dem viele schlechte Dinge passieren, auf dem Menschen verletzt werden, missbraucht werden, wo so viele Dinge passieren. An so einen dunklen Ort ist er gekommen. War 33 Jahre lang Diener für die Menschen. Hat alles richtig gemacht. Der Einzige, der perfekt war. Nur um dann anschließend für dich und für mich bestialisch gekreuzigt zu werden. Ausgepeitscht, bespuckt, lächerlich gemacht. Der König der Könige, der Herr der Herrscher, der Löwe von Juda. Mit einem Fingerschnips hätte die Situation sich ändern können. Aber er hat es nicht gemacht. Weil er dich gesehen hat. Weil er mich gesehen hat. Und ich bin davon überzeugt, unser Gott, der allgegenwärtig ist, es war nicht so, er hat nicht diese große Welt gesehen und hat Jahrtausende gesehen. Nicht dieses Allgemeine. Sondern ich glaube, es war der Moment, in dem er in einem Moment alle Gesichter einzeln gesehen hat. Jedem Einzelnen von uns hat er ins Gesicht geguckt. In verschiedenen Lebensabschnitten. Und er hat gesagt, er hat dich angeguckt und hat gesagt, du bist es wert. Du bist es wert. Du bist es wert. Ich weiß für mich, ich habe sowas von nicht verdient. Ich habe sowas von nicht verdient, dieses Geschenk der Gnade. Ich baue in meinem Leben so viel Mist, obwohl ich schon so viel meine zu wissen, so viel Bibel lesen, so viel Predigten gehört und trotzdem mache ich immer wieder Mist. Ich kann es leider nicht anders, entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber es ist Mist im Vergleich zu dem, was man eigentlich erkennt. Und selbst Paulus nennt es ja so. Ich habe es nicht verdient. Aber wer, wenn nicht wir, darf in Dankbarkeit leben. Und ich glaube, dass wir als Christen Durchhaltevermögen brauchen. Für die gesamte Berufung des Leibes Christi, aber auch für unsere eigenen Leben. Weil der Feind schläft nicht, der Feind versucht an unserem Stuhl zu rütteln, die Welt schläft nicht, die versucht auch an unserem Leben zu sägen. Und es ist manchmal so, dass uns Situationen herausfordern, durchzuhalten. Vielleicht hast du gerade Situationen in deiner Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit wem auch immer. Vielleicht fordert dich gerade der Glaube heraus. Vielleicht gerade ist es auf der Arbeit ein bisschen heftig. Es gibt Situationen, in denen du vielleicht gerade herausgefordert bist, dran zu bleiben. Vielleicht ist aber auch dein Leben einfach nur noch schwarz-weiß geworden. Du hast die Freude verloren, hast den Antrieb verloren. Du wirst mehr gelebt, als du das Leben lebst. Und du bist dazu berufen, zu führen, zu leiten, dein Leben zu führen. Und du merkst, du gehst daran vorbei. Und es fühlt sich alles so an, wie als würde jemand anders im Steuer deines Lebens sitzen. Ich glaube, heute diese Predigt, und auf keinen Fall, weil sie von mir kommt, weil ich kann mich da Uwe nur anschließen, das hat mich beeindruckt, was er gesagt hat, dieses Zitat eines fehlerhaften Menschen, der dem erlaubt wird, das zu tun, was er tut, im Gemeindekontext. Ich kann mich dem nur anschließen. Nicht, weil ich das heute predige, sondern weil das Wort Gottes es sagt, glaube ich, dass diese Predigt das Potenzial hat, diese Situation heute für jeden hier zu drehen. Dass heute ein neuer Kampfgeist freigesetzt wird. Ein neues Aufstehen freigesetzt wird. Ein neues Feuer freigesetzt wird. Durch Dankbarkeit. 2. Mose 16, 2 bis 4. Wir befinden uns gerade in der Wüste. Das Volk Gottes, das Volk Israel wurde gerade aus Ägypten befreit. Aus Sklaverei. Aus unmenschlichen Bedingungen, wenn man Sklave ist, dann ist man kein Mensch mehr im Auge der Besitzer, so brutal das klingt, mit denen durfte gemacht werden, was sie wollten. Keine Rechte. Gott kämpft mit dem Pharao und weil unser Gott treu ist und uns liebt, hat er sein Volk befreit, wie er auch uns befreit hat. Und dort steigen wir ein. Da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten, also sie haben gemeckert, in der Wüste gegen Mose und Aaron. Und die Israeliten sprachen zu ihnen, wären wir doch in Ägypten gestorben durch die Hand des Herrn, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, so viel es für den Tag bedarf. Das muss man sich mal vorstellen. In so einer kurzen Zeit so ein starker Change. Gestern war ich noch Sklave, wurde gepeitscht, bespuckt, ausgelacht. Mit meiner Familie wurde Willkür betrieben. Hat keinen interessiert, ob das deine Kinder oder deine Frau sind. Wenn die Sklavenherren machen wollten, haben die gemacht und was sie wollten. Du wurdest gehalten wie ein Tier. Gegen den mächtigsten Mann zu der damaligen Zeit hattest du nichts auszusetzen. Und dann kommt Gott, obwohl du nichts dafür getan hast, streitet für dich und dein ganzes Volk und zieht dich heraus. Und im nächsten Moment bist du undankbar für die Situation, in der du bist. Und es steht und fällt alles mit Dankbarkeit. Durch diese undankbare Haltung, durch dieses Meckern, durch dieses Murren, hätte Israel sich da neu entscheiden können, wären sie wahrscheinlich freiwillig wieder zurück zur Sklaverei gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Abstrakt, oder? Ich frage dich, wie oft ist das in deinem Leben so? Ich frage mich, wie oft ist das in meinem Leben so? Indem Gott uns eine Familie vielleicht gegeben hat. Und wir sagen, boah, ist das anstrengend. In der Gott uns vielleicht eine Gemeinde gegeben hat und wir sagen, oh, ist das anstrengend. In der Gott uns vielleicht einen Partner gegeben hat, für den wir jahrelang gebetet haben und oh, ist der oder sie anstrengend. In der Gott vielleicht unser Gebet erhört hat, uns mehr Verantwortung zu geben und wir wurden befördert in unserem Job. Oh, ist das anstrengend. Das ist nicht so weit weg für uns. Da in dieser Begebenheit, da denkt man sich, ach ja, das Volk Israel. Die hatten nichts verstanden, die Armen. Nichts verstanden. Aber wie oft verhalten wir uns genau so in dieser Wüste? Aber wir wollen uns gar nicht so stark auf die negativen Konsequenzen von nicht vorhandener Dankbarkeit konzentrieren, sondern heute soll es darum gehen, welche Kraft die Dankbarkeit an sich hat. Dankbarkeit schützt sein Herz. Das ist ganz wichtig. Unser Herz muss geschützt sein. Das ist ein Auftrag der Bibel. Wir sollen unser Herz schützen. 5. Mose 8, 11 bis 14. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Sei, dass du seine Gebote und seine Rechte und Satzungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun isst und satt wirst und schöne Häuser baust und darin wohnst und dein Herz sich erhebt und du den Herrn vergisst. Es ist so, dass immer dann, wenn es uns gut geht, wir schnell denken, wir wären diejenigen, die es gemacht haben, dass es gut geht. Das sagt dieser Bibelvers und das ist so leider. Wenn wir irgendwas erreicht haben in irgendeinem Bereich, dann sind wir schnell die Helden. Wer ist denn der Schuldige, wenn es uns schlecht geht? Meistens die anderen. Komisches Verhalten, oder? Wenn ich ehrlich bin, kann ich sagen, wenn irgendwas schief geht in meinem Leben, bin zu 90% ich schuld. Der Feind kann flüstern, hundertprozentig, aber wer ist das, der darauf eingeht? Das bin ich. Zu 90% die Dinge, die bei mir im Leben irgendwie schiefgelaufen sind, bin ich selber schuld. Kein anderer. Nicht irgendwie schlechte Kindheit und keine Ahnung. Ich will das gar nicht abtun, aber ich habe in meinem Umfeld so viele Menschen, auch in meinem engsten Familienumfeld, die hatten Horrorkindheiten. Und die führen Leben, da kann man nur mit den Ohren schlackern. Die schlechte Kindheit ist keine Ausrede. Nicht deine Eltern schuld, wie dein Leben aussieht. Ist nicht dein Umstand schuld, ist nicht dein Land schuld, deine schulische Bildung ist schuld. Dankbarkeit fängt an, wenn wir gnadenlos Verantwortung übernehmen für unser Handeln. Kein Problem. Wenn wir anfangen, die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, als normal abzustufen, als selbstverständlich oder uns selbst zuzuschreiben, fängt es an, dass Undankbarkeit in unserem Leben leise voranschreitet. Und deswegen sagt die Bibel immer wieder, wir sollen uns an die Zeugnisse der Vergangenheit, an die Satzungen, an die Güte des Herrn erinnern. Und ich möchte dich fragen heute, wie sieht das in deinem Leben aus? Ist das ein Ritual wie Bibellesen, wie Beten? Teil davon, sich der Vergangenheit immer wieder bewusst zu werden? Sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, wo war Gott immer treu? Das macht was mit deinem Herzen. Mal zu überlegen, wie oft hat er dich aus dem Matsch, aus dem Schlamm rausgeholt, obwohl du es eigentlich gar nicht verdient hast. Diese ganzen Gebetserhörungen, wo Gott vielleicht über Wochen, Monate keine Rolle gespielt hat und dann ging es dir schlecht. Und du betest und es verändert sich tatsächlich was. Gott war immer da. Es macht was mit deinem Herzen, wenn du verstehst, dass Gott immer da war. Für dich da war. Wenn wir das sehen, verstehen wir eine Sache und das ist eine der wichtigsten Dinge, denke ich, die man verstehen kann. Dieser Satz hat wirklich mein Leben verändert. Und zwar, das Leben ist dann für mich und nicht mehr gegen mich. Weil der das Leben geschaffen hat, selbst, Gott selbst, ist für mich. Das bedeutet, dieses Leben, es passiert für mich und nicht gegen mich. Und das verstehe ich immer nur dann, wenn ich diese Zusammenhänge der Vergangenheit, der Zeugnisse der Vergangenheit immer wieder vor Augen halte. Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich meine mich auch zu erinnern, liebe Isabel, dass du dieses Lied öfters gesungen hast. Ich bringe das Lied, als der Psalm da war, also ich hatte das nicht aus dem Kontext rausgesucht, sondern ich hatte erst den Psalm und dann wurde mir ja klar, was in diesem Gottesdienst passieren wird in der Vorbereitung. Aber das ist für mich eins der Lieder, das ich mit dir total in Verbindung bringe. Das ist für mich ganz, ganz stark mit dir in Verbindung. Dankbarkeit verändert Mangeldenken. Da sprach der Herr zu Mose, und wir sind im 2. Mose 16, 4, 4 und Mose 11, 4 bis 6. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, aber das heraufgelaufene Volk unter ihnen hatte große Lustgier. Und die Israeliten weinten wieder und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir gedenken der Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Wieder in dieser Vergangenheit, durch diese mangelnde Dankbarkeit kam Mangel auf. Sie hatten mehr als genug in diesem Moment. Aber dadurch, dass sie angefangen haben zu vergleichen, wurde es irrational. Vielleicht gab es mal ab und zu irgendwo die Abfälle der Ägypter in der Sklaverei. Aber was bringt mir das Fleisch, wenn ich gepeitscht werde? Und sie waren ja auch in einer Situation, in der sie sich nie viel besser irgendwie aufstellen hätten können in Zukunft. Wo vergleichen wir in unserem Leben? Wo vergleichen wir und nehmen uns dadurch die Freude und Dankbarkeit in unserem persönlichen Leben für das, was wir eigentlich haben? Wo gucken wir, was der andere besser hat oder scheinbar besser hat? Was passiert mit uns, wenn wir anfangen zu vergleichen? Es gibt diesen Satz, den kennen viele von euch wahrscheinlich, das Gras beim Nachbarn ist immer grüner. Das sagt so viel aus wie, egal wo ich rüber gucke bei anderen, es sieht immer besser aus. Das sieht immer alles besser aus irgendwie. Aber das liegt nicht daran, dass die anderen alle irgendwie ein besseres Leben führen als ich. Sondern es liegt daran, dass ich das falsch interpretiere. Und ich ziehe wieder den Fokus weg auf das, was eigentlich da ist. Und die Israeliten hätten dort eigentlich sehen können, wie cool es ist, dass Gott sie durchführt und dass für alles gesorgt ist. Und das Brot fällt vom Himmel. Sie mussten nichts dafür machen. Aber durch diese Undankbarkeit war es nicht genug. Was macht das mit uns, wenn wir die ganze Zeit denken, wir hätten nicht genug? Was macht das mit dir mit Beziehungen, wenn du denkst, du hast nicht genug? Es zerstört Beziehungen, ja. Warum? Weil ich den anderen denke, nicht ertragen zu können. Was macht das mit unserem Leben, mit unseren Zielen, wenn wir denken, wir hätten nicht genug? Stell dir mal vor, du hast ein Ziel und ich denke, jeder von uns hat Ziele in seinem Leben. Das hoffe ich zumindest für euch. Stell mal vor, ihr habt ein Ziel. Vielleicht habt ihr auch mal ein Ziel als Kind, als Jugendlicher oder irgendwann auch mal gehabt und einen Traum von Gott. Und das ist so weit weg, dieses Ziel, und ihr denkt, ihr habt nicht genug. Was werdet ihr machen? Ihr werdet niemals auf das Ziel loslaufen, weil ihr denkt, ihr verhungert auf dem Weg dahin. Viel zu viel Angst davor, dass irgendwas passiert. Was es auch bedarf, um dieses Ziel zu erreichen. Dankbarkeit lässt uns widerstandsfähig sein. Wenn wir dankbar sind, dann haben wir kein Mangeldenken. dann haben wir ein Denken davon, alles ist möglich und wir sind gut versorgt. Und das ist die Realität bei Gott. Und wenn wir das haben und wir denken, jetzt stellt euch mal genau das Gegenteil vor, all diese Dinge, Beziehungen, Ziele etc., wie auch immer, und ihr denkt, ihr geht aus dem Überfluss, was würde das mit euch machen? Wie viele Beziehungen würdet ihr beenden? Wenn wir denken, wir hätten alles genug. Welche Ziele würdest du heute angehen noch? Welche Träume, die du mal von Gott bekommen hast? Welche Dinge, die du in deinem Herzen bewegst, was würdest du angehen, wenn du denkst, du hast von allem genug? Wie würdest du dich draußen bewegen? Wie würdest du hier rausgehen heute? Wie würdest du gleich aufstehen, wenn du denkst, du hast von allem genug? Der Schlüssel ist nicht, dass irgendwann das Maß erreicht ist, das von allem genug ist. Das wird nie so sein. Dankbarkeit ist der Schlüssel. Es gibt Menschen, die sind steinreich, die denken, die haben zu wenig Geld. Es gibt Menschen, die haben ein paar Körner Reis und die haben so eine Zufriedenheit in ihrem Leben, weil die wissen, die haben von allem genug. Das Maß, was nachher da ist, egal in welcher Hinsicht, in welchem Bereich es irgendwie geht, das macht nichts davon. Es gibt nicht irgendwo von ein Maß, das sagt, es ist genug oder zu wenig. Sondern der Blick darauf, der verändert es. Und dafür sind wir zuständig. Dafür sind wir zuständig. Dritter und letzter Punkt. Dankbarkeit öffnet uns die Türen ins verheißene Land. Und ich spreche mit dem vom verheißenen Land, nicht vom Himmel. Den Himmel, den haben wir durch die Gnade Jesu Christi alleine. Aber das verheißene Land ist für mich der Ort der Berufung, wo wir wirklich hingehören. Als Christen, individuell. Und das kann hier in der Gemeinde sein, im Vollzeitdienst. Und du kannst hier voll aufgehen und es kann voll in den Impact gehen. Das kann aber auch sein, dass du dazu berufen bist, bei dir auf der Arbeit in der Putzkolonne der Beste in dieser Reinigungsgegend zu sein. Das ist nicht messbar von außen irgendwie oder Sichtbarkeit. Aber an den Ort zu sein, wo du hingehörst, an diesem Ort Erfüllung zu haben und an diesem Ort durch deine Berufung dein Umfeld zu verändern und Jesus Christus als den lebendigen Gott offenbar zu machen. Und das funktioniert nur durch Dankbarkeit. Ich werde euch jetzt biblisch belegen, dass es unmöglich ist, in seine vollkommene Berufung ins verheißene Land zu kommen, wenn man undankbar ist. 4. Mose 13, 31 bis 33 und 4. Mose, Kapitel 14, Vers 1 bis 4. Aber die Männer, die mit ihnen hinausgezogen waren, sprachen, wir könnten nicht hinaufziehen gegen dieses Volk, denn es ist stärker als wir. Und dann, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in jeder Nacht und murrte gegen Mose und Aaron. Und die Situation ist bekannt. Es ist die Situation, in der das verheißene Land erspäht werden sollte. Also die waren jetzt die ganze Zeit in der Wüste, diese ganze Zeit, diese Krisenzeit durch. Und jetzt ging es darum, schaut euch das verheißene Land ein. Und die hätten eigentlich in diesem Moment schon ins verheißene Land kommen können. Was ist aber passiert? Die haben gemeckert. Die haben gemurrt. Die haben nicht gesagt, wow, mega, das verheißene Land, sondern ach, so viel Arbeit und so starke Gegner und dann muss ich mich darum kümmern. Das machen wir nicht. Und dann, wer ist schuld? Wer ist schuld bei den Christen? Immer der Pastor. Das ist so. Das ist so. Das ist leider so. Das hat sich vom Volk Israel nicht verändert. Das ist leider so. Das ist die Verantwortung des Leiters. Der steht in der ersten Front. Der kriegt von den Gegnern volles Rohr, Gegenwind und leider von den eigenen Leuten. Wenn irgendwas in der Gemeinde schiefläuft, ist der Archie schuld. Das ist so. Das ist keine Proklamation. Traurige Wahrheit. Da müssen wir uns auch mal Gedanken drüber machen, ob das so die richtige Herangehensweise ist. Aber hier in diesem Fall war es halt auch schon so. Aaron und Mose. Das sind diejenigen, die wollen es ungemütlich machen. Ach, der Archie, der verändert hier was. Das macht er ungemütlich. Der Archie will hier irgendwas bewegen. Der will mich rausbringen zum Evangelisieren. Das mag ich nicht, Archie. Der Archie ist doof. Ja, so ist das. Veränderung ist nicht immer bequem. Veränderung macht manchmal Angst. Aber in meinem Leben kann ich sagen, die Veränderungen, die mich am meisten zittern lassen haben, die haben auch am meisten gebracht. Und ich bin dankbar für Menschen, die mich anleiten in meinem Leben, wie ein Archie, der sich die Zeit nimmt, zu überlegen und zu beten, wo die Vision der Gemeinde hingeht und auch in meiner persönlichen Berufung. Und er hat auch oft den Punkt, wo der mich zum Zittern gebracht hat. Und er musste das oft aushalten, weil ich genauso wie das Volk Israel dann reagiert habe, ach, der Archie ist doof. Nicht der Tom oder der Tom hat irgendwie Bedenken, sondern dann war der das schuld. Und der musste mich über Jahre schon aushalten und ertragen in meinen Berufungen und diesen Punkten. Wenn wir undankbar sind, werden wir feig. Da werden wir ängstlich. Wir haben Angst, dass irgendjemand uns übervorteilt. Sehen unsere eigenen Potenziale, unsere Stärken nicht. Und vor allem, und das ist das Allerschlimmste, wir sehen die Größe und die Herrlichkeit Gottes nicht. Weil die wird durch Dankbarkeit offenbar. Und wenn wir verstehen, wer auf unserer Seite ist, wer soll dann gegen uns sein? Wie viele Menschen in dieser Weltzeit sollen denn aufstehen gegen uns? Der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Ursprung allen Lebens, der alles mit einem Wort geschaffen hat. Berge, Meer, das Universum. Der ist auf deiner Seite, der ist auf meiner Seite. Durch Undankbarkeit machen wir diesen Gott ganz klein. Dann packen wir den hier in so einen Rahmen von so einem Sonntagsgottesdienst, dann ist er 1,5 Stunden anbetungswürdig. Wenn wir dankbar sind und die Größe Gottes erkennen, das verändert alles. Ich bin zum Schluss gekommen und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen. Ich stehe schon, ihr habt das noch vor euch, wenn ihr wollt.